Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Es ist nur faustgroß, 300 Gramm schwer, schlägt rund 60 bis 80 Mal pro Minute und pumpt dabei 5 Liter Blut durch den Körper, unser Leben lang. Es zu reparieren, wenn es nicht mehr richtig funktioniert, das ist Dr. Ferdinand Vogts Beruf. Der leitende Oberarzt im Artimed-Klinikum München Süd ist Herzchirurg und heute mein Gast. Mit ihm spreche ich über Herzensangelegenheiten, weshalb Frauen zwar seltener einen Herzinfarkt haben, aber häufiger daran sterben, welche Rolle die Prävention spielt und was sich durch KI in seinem Fachgebiet verändert hat. Lieber Ferdinand, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über dieses unglaublich spannende Thema zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kardiologen und einem Herzchirurgen?
Also der Kardiologe ist natürlich ein ganz umfassender Arzt, der sich mit der Medizin des Herzens beschäftigt und Diagnostik, Therapie etc. den Patienten auch die ganze Zeit begleitet. Wir Herzchirurgen kamen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes aus der chirurgischen Ecke und haben irgendwann, trotz der Warnungen von alten Chirurgieprofessoren, dass man doch das Herz nicht operieren könnte, haben wir uns irgendwann dann doch zugetraut, den Schritt zu gehen. Und mittlerweile überlappen sich Teilbereiche zwischen Kardiologie und Herzchirurgie, weil so viele Subspezialisierungen kommen, dass man sich sozusagen sehr oft Hand in Hand in der Klinik bewegt.
Und wie genau sieht die Zusammenarbeit aus?
Die Zusammenarbeit sieht eigentlich so aus, dass die Diagnostik vor allem von den Kardiologen kommt. Das heißt, es wird ein Befund erstellt, Patienten haben Beschwerden, gehen zum Kardiologen, werden durchgecheckt. Es wird explizit nach den Symptomen auch untersucht. Und je nachdem, ob ein interventionelles Verfahren eventuell direkt vom Kardiologen möglich ist, macht der Kardiologe das selber. Oder aber eine Operation ist indiziert, dann wird der Patient dem Herzchirurgen vorgestellt. Mittlerweile, da es eben sehr, sehr spezialisierte neue Methoden gibt, Patienten zu behandeln, führt es dazu, dass zunehmend mehr und mehr sogenannte Hard-Teams entstehen, um die Patienten eigentlich ganzheitlich zu betrachten und dann eine gemeinsame Entscheidung zu fällen, welches die beste Therapieoption für den Einzelnen ist.
Und das Hard-Team gibt es auch bei euch in der Klinik?
Das gibt es bei uns in der Klinik. Das hat sich eigentlich in allen Kliniken durchgesetzt. Ich sage mal so, ich habe das auch schon vor dem Begriff des Hard-Teams eigentlich gelebt, weil ich sehr gerne mit den Kardiologen immer zusammengearbeitet habe. Das fängt an, dass man sich im Herzkatheter die Patienten und auch die Befunde direkt anschaut und wirklich eben für den individuellen Menschen einen guten Weg findet.
Obwohl Frauen seltener Herzinfarkte haben als Männer, sterben sie häufiger daran. Warum ist das so? Stichwort Gendermedizin.
Das ist natürlich ein ganz heißes Thema, befasst uns alle seit vielen Jahren, auch in den Fachgesellschaften wird zunehmend sozusagen die Gendermedizin beleuchtet. Interessant ist, dass Frauen andere Symptome haben, also wenn man zum Beispiel über den klassischen Herzinfarkt spricht, dann werten Frauen für sich die Symptome, die sie beschwerlich machen oder die ihnen beschwerlich sind, ganz anders und stecken unter Anführungszeichen viel mehr weg als wir Männer. Und dadurch kommen sie in der Regel später ins Krankenhaus. Und selbst wenn sie ins Krankenhaus kommen, kommen wieder Verzögerungen hinzu, weil die Frauen sich nicht so durchsetzen, wie sie es eigentlich sollten. Also es gibt eine interessante Studie, die gezeigt hat, dass wenn ein Mann und eine Frau gleichzeitig in ein Krankenhaus kommen würden mit der Diagnose eines Herzinfarktes, dann dauert es beim Mann kürzer, bis er am Herzkathetertisch liegt und einer Untersuchung und Therapie zugeführt wird, als bei einer Frau. Eine Frau wird auch muss länger warten, bis sie drankommt. Das war dann eigentlich doch sehr erschreckend.
Ja. Ja, da ich selber eine Frau bin, ich kann das absolut nachvollziehen. Ich wäre auch so ein Patient, der wartet und der erstmal ganz brav sitzt und wartet, bis er drankommt.
Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Ich habe in Vorbereitung zu unserem Gespräch ganz interessant auch das sogenannte Jentl-Syndrom entdeckt. Ja, jeder kennt vielleicht oder viele kennen den Film von Barbara Streisand, ja. Wo sie eine Männerfigur übernommen hat, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Und das würde man sich manchmal wünschen, dass man bei Krankheitsbildern oder auch bei Beschwerden, dass man die Ernsthaftigkeit sich selbst gegenüber einschätzt und auch dem Arzt gegenüber auch klar erklärt, was man eigentlich hat. Ich meine, wir wissen, dass es dann immer Auswüchse gibt, dass man keine Beschwerden hat und solche simuliert oder in den Vordergrund drängt, aber klare Aussage machen, dass man auch wirklich versteht, was ist das Problem und wie kann man helfen.
Ja, das ist auch für den Arzt wesentlich einfacher.
Insofern habe ich mich schon gerade wieder in einer so einer Situation gesehen, ja, weil es ganz schwierig ist, auch aus den unterschiedlichen Charakteren herauszufiltern, wie hoch ist der Leidensdruck, was sind die Beschwerden, unter welchen Situationen entstehen die Beschwerden überhaupt. Gerade belastungsabhängige Beschwerden, wie in der kardiovaskulären Medizin, ganz entscheidend sind. Ja. Wir lassen die Patienten fragen danach, wie der Stiegensteigen geht. Bleibt man im Halbstock stehen? Schafft man 2 Stockwerke problemlos? Da kommen dann die Leute drauf, da geht es dann doch nicht so gut. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass man durch ein gutes Gespräch mit dem Patienten eigentlich schon draufkommen kann, hoppala, da könnte irgendwo ein Hinweis sein, dass wir uns das genauer anschauen und entsprechende Diagnostik durchführen.
Und wie kann ich jetzt erkennen, dass ich ein Risikopatient bin? Also gibt es da ganz klare Anzeichen, das, was du gerade gesagt hast, diese Fragen aber schon im Vorfeld. Und welche Untersuchungen sind maßgeblich wichtig, dass ich die regelmäßig mache?
Also das Grundübel ist eigentlich unsere Abstammung. Ich sag mal so, wenn wir in der Familie oder Verwandten ersten Grades, wenn wir da schon wissen, dass gewisse Herzgefäßerkrankungen gehäuft aufgetreten sind. Jeder weiß oft, dass der Opa an einem Schlaganfall oder Herzinfarkt verstorben ist. Absolut. Dann sollte man sich selber schon ein bisschen in dieser Risikogruppe vergesellschaften und sollte vielleicht Rücksicht darauf nehmen, dass das eine Belastung ist, die wir selber gar nicht beeinflussen können. Also wo wir herkommen und auch die Epigenetik, wie wir leben, ja, was wir essen, was wir trinken, wie wir feiern und wie wir unsere Freizeit verbringen, das trägt sich ja weiter. In Österreich sagen wir da ganz oft, das mändelt sich dann durch. Ja. Und deswegen, das ist sicherlich einer der größten Faktoren. Dann kommt ganz klassisch hinzu, Übergewicht, Bluthochdruck, Rauchen, alles, was wir als klassische Risikofaktoren für Krankheiten kennen, die machen uns natürlich auch in der Herz-Gefäß-Medizin viel zu schaffen und da muss man sicherlich ansetzen.
Und ab wann würdest du sagen, sollte man solche Untersuchungen machen?
Also ich selbst komme aus einer Familie, die relativ stark belastet ist, also von der väterlichen Linie. Und ich war mit 35 das erste Mal sozusagen zu einem richtigen Check-up. Wichtig ist, dass man dann wirklich sich ausführlich damit beschäftigt. Also ich empfehle dem Patienten immer, dass man ein ausführliches Blutbild macht, einen Lipidstatus macht, also in Richtung Blutfette sich diagnostizieren lässt, dann natürlich Herzultraschall machen, um zu schauen, wie sind die Herzklappen, wie ist die Pumpfunktion des Herzens. Dann ein ganz wichtiger Parameter ist der Ultraschall der Halsschlagader, der Karottis-Doppler, wie wir das nennen, wo man die Innenschichtdicke der Gefäßwand ausmisst und eventuell sehen kann, wenn es da zu Verdickungen kommt, ob man ein Risikoprofil hat. Und dann das Klassische auf die Waage stellen, Übergewicht etc. Da würde ich schon sagen, wenn man belastet ist, ab 35 vielleicht einmal einen Kollegen aufsuchen und sich frühzeitig beraten lassen.
Beobachtest du gerade, dass Frauen mehr gefährdet sind? Also hast du oft Frauen, die jünger sind auch? Oder kann man das gar nicht so sagen, Frauen und Männer sind gleichermaßen?
Das Problem ist, die Frauen kommen gefährdet später. Die weiblichen Patienten sind meistens älter als ihre männlichen, sage ich jetzt einmal, Vergleichsbilder. Das heißt, die Frauen kommen zu spät in die Klinik und natürlich eben dieses Vorsorge zu betreiben, wobei da sicherlich die Frauenmedizin im Allgemeinen aus der Gynäkologie heraus, also Screening-Methoden, regelmäßige Vorstellungen und so weiter, das kommt eigentlich aus der Frauenmedizin. Und das sollten wir viel mehr in allen Bereichen der Medizin uns überlegen, wo setzen wir zeitliche Schranken, wo man sagt, pass auf, lass dich doch mal untersuchen. Das reicht von der Dermatologie, dass wir uns anschauen sollten, welche Muttermale normal sind oder nicht, bis hin zur Gastroskopie, Koloskopie, aber eben auch in der kardiovaskulären Medizin einfach mal nachschauen lassen. Und es gibt auch jüngere, gerade Familienmitglieder, die in einer belastenden Umfeld aufwachsen, ja, wo Väter, Mütter oder so eine sogenannte Hyperlipidämie haben, also zu hohe Cholesterinwerte, die muss man frühzeitig rausfischen und frühzeitig behandeln, weil die auch ein hohes Risiko haben, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt in jungen Jahren zu erleiden.
Und da ist jetzt das Stichwort Prävention. Was empfiehlst du da?
Ich empfehle eben klar, frühzeitig einen Check zu machen, frühzeitig vor allem abzuklären, muss man medikamentös unterstützen. Und dann ist natürlich, den Blutdruck einzustellen, die Bewegung zu machen, auf die Ernährung zu achten. weniger Fleisch zu konsumieren, eher so ein-, zweimal die Woche Fisch zu konsumieren. Das sind so die ganzen Klassiker. Ich sage jetzt mal, da muss ich nicht Medizin studiert haben und die Apotheken-Umschau abonniert haben, sondern ein gesunder Menschenverstand. Zum Glück nimmt der Fleischkonsum ja sowieso tendenziell eher ab. Klar ist, viel Gemüse essen und so weiter, das sind, sage ich jetzt mal, Binsenweisheiten, die wir alle kennen. Ja, da braucht man kein Studium dafür. Aber regelmäßige Bewegung ist extrem wichtig. Dann zu schauen, dass man möglichst kein Übergewicht hat, ausgewogen ernähren und natürlich auch den Stress nicht zu vergessen, vor allem halt den negativen Stress, dass der auch genauso gut unser Herz belasten kann. Also da, gerade was so Gendermedizin betrifft, wir sehen bei Frauen zum Beispiel ganz häufig, dass gar nicht Ablagerungen im Gefäß verantwortlich sind für eine koronare Herzerkrankung, sondern oft auch nur Gefäßspasmen. Das heißt, das Gefäß verengt sich von alleine und unter medikamentöser Therapie wird es auch wieder weiter. Also ich muss vielleicht gar keinen Stent setzen oder eine Bypass-Operation machen, sondern ich muss den Patienten viel genauer anschauen.
Wie stehst du zu Cholesterinsenkern? Das ist ja immer so eine Geschichte, die auch ein bisschen in der Kritik ist. Der eine ist ein Befürworter, der andere sagt besser nicht. Wie siehst du das?
Ich habe selbst vor über 6, 7 Jahren mich damit extrem beschäftigt, auch selber, habe eine Ernährungsberatung mitgemacht und alles umgestellt, habe Gott sei Dank eine Frau, die alles nach dem Lehrbuch mehr oder weniger gekocht hat. Und ich habe aber mit vielen Spezialisten gesprochen, Endokrinologen etc. Interessanterweise, man kann sich so gut ernähren, wie man möchte, man kann seinen Cholesterinspiegel maximal zu 15, vielleicht 20% beeinflussen. Und das reicht einfach nicht aus, um vernünftige Blutfettwerte zu bekommen. Das heißt, die zusätzliche Therapie mit einem Medikament, mit einem Lipidsenker, mit einem Statin, das ist immer das Einstiegsmedikament, um Blutfette in den Griff zu bekommen, die haben einen absolut positiven Effekt. Und nicht nur sozusagen die Senkung des Blutfettwertes, sondern auch ein antientzündlicher Effekt, den man erst als Nebeneffekt im Endeffekt herausgefunden hat, hat man mit der Einnahme von Statinen einen Überlebensvorteil. Beziehungsweise auch einen Vorteil, dass kardiovaskuläre Ereignisse, das heißt Schlaganfall oder Herzinfarkt bekommt, das ist deutlich minimiert unter der Einnahme von Lipidsenkern. Und das muss den Patienten auch klar sein. Statine, warum werden sie verteufelt? Weil sie womöglich als eine seltene Nebenwirkung haben, dass man vielleicht Muskelschmerzen bekommt und das spürt. Das ist auch der Grund, warum man das Medikament erst abends einnehmen soll, dass das eher in die Nachtstunden sozusagen die Wechselwirkung in den Nachtstunden auftritt oder die Nebenwirkung. Aber der positive Effekt überwiegt eindeutig dem negativen Effekt, dass man vielleicht Muskelverspannungen oder Ähnliches hat.
Was man ja in Kauf nehmen kann dann in dem Fall, muss man sagen.
Ja, aber ich kann natürlich gut vor allem junge Patienten verstehen, die sagen, ich will doch jetzt nicht Medikament anfangen zu nehmen mit womöglich 25. Die Eskalation dieser Lipidsenker, da gibt es schon noch 2 Stufen drauf. Das heißt, man geht dann in der 3. Stufe sogar dahin, dass man einen Lipidsenker spritzt sozusagen, eine Subkutanspritze, der auch hocheffektiv ist. Aber einfach der Benefit ist ganz klar erwiesen. Also zig Studien mit zigtausend Patienten haben gezeigt, dass das einen Vorteil hat. Und es geht nicht nur um Leben und Tod, sondern es geht auch darum, dass wir einfach eben die Morbidität verhindern wollen. Das heißt, beeinträchtigende Ereignisse wie ein Schlaganfall, das will man auch in jungen Jahren nicht haben.
Ja. Und Schlaganfall ist ja auch oft mit einem sehr hohen Blutdruck, oder kann man das so sagen?
Der hohe Blutdruck ist insofern ein Riesenparameter, weil der die Gefäßwände schädigt auf Dauer. Und deswegen sollten wir den Blutdruck möglichst senken. Also es gibt nach der neuen Leitlinie der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie keinen Normwerte mehr, das ist ganz interessant, sondern es gibt nur erhöhten Blutdruck und nicht erhöhten Blutdruck. Weil wir natürlich wissen, dass ein Blutdruck zum Beispiel der obere Wert, den wir beim Blutdruckmessen bekommen, sollte unter 140 Millimeter Quecksilbersäule sein. Die Amerikaner setzen diesen Wert nochmal um 10 tiefer, haben aber den Nebeneffekt, dass sie dadurch im Endeffekt, glaube ich, 15 Millionen Menschen zu kranken Patienten gemacht haben.
Unglaublich.
In Europa versucht man das eher zu individualisieren, das heißt auch da wieder, ist man Risikopatient, dann sollte man vielleicht eher den Blutdruck auch niedriger senken als bei jemandem, der sonst überhaupt keinen Risikofaktor hat, der ein guter Sportler ist und der mit einem Blutdruck von 137 zu 85 rumläuft. Der braucht es nicht. Ja. Aber jemand, der vielleicht sogar schon ein kardiovaskuläres Ereignis hatte, der sollte seinen Blutdruck etwas niedriger.
Und da gibt es einen Blutdrucksenker auch nicht.
Genau.
Ja. Mittlerweile können bestimmte Operationen wie das Ersetzen von Herzklappen auch minimalinvasiv durchgeführt werden. Ist das immer eine bessere Option?
Die minimalinvasiven Methoden oder kathetergestützten Methoden zur Behandlung von Herzklappenerkrankungen ist interessanterweise vom anderen Ende gekommen. Also man hat bei Hochrisikopatienten hat man begonnen, diese interventionellen Katheterklappen, die sogenannten TAVIs zum Beispiel, anzuwenden. Mittlerweile haben wir über fast 20 Jahre Erfahrung mit diesen Katheterklappen und sehen, dass auch in niedrigeren Risikogruppen oder auch in jüngeren Patienten diese Katheterklappen gut funktionieren. Das Problem, das wir immer noch haben, ist sozusagen die Haltbarkeit dieser Prothesen. Also die eigentlichen Klappentaschen, die in dieser Katheterklappe eingenäht sind, die degenerieren auch mit der Zeit wieder. Wir versprechen unseren Patienten eine Haltbarkeit von 10 bis 15 Jahren. Das heißt, man braucht dann schon einen langfristigen Plan, wenn eine Reoperation anstünde. Ja, ein 80-jähriger Patient kriegt einmal eine Herzklappe und die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal kommt, ist relativ gering. Wenn ich aber einem 65-jährigen Patienten schon eine Katheterklappe implantiere, muss ich dann überlegen, was ist dann der zweite Schritt, wenn er wiederkommt. Und der entscheidende Unterschied zwischen Katheterklappe und konventionell chirurgischer Klappe ist, dass wir bei der Katheterklappe die erkrankte Klappe lediglich zur Seite schieben. Also wir verdrängen die und drücken sie mehr oder weniger mit einem Ballon oder auch in einem sehr starren Metall einfach den Kalk zur Seite. Das heißt, das Material bleibt drinnen. Beim chirurgischen, klassischen Verfahren kann man den Kalk vorher entfernen und hat womöglich die Möglichkeit, eine bisschen größere Klappe zu implantieren. Aber man muss fairerweise sagen, die Ergebnisse mit Katheterklappen sind exzellent. Man muss sich halt wirklich nur überlegen, wie oft kann ich dann in die schon eingebrachte Klappe nochmal eine Klappe reinbringen und womöglich ein drittes Mal. Da muss man sich sicher Gedanken machen, was da das Bessere ist.
Wie hat denn Robotik und KI deine Arbeit beeinflusst?
Die Robotik ist ganz interessant. Ich war in Wien bei der allerersten Roboter-Herz-OP mit dabei. Damals hat ein sehr bekannter, reicher Österreicher so einen Roboter reingestellt. Es hat nie Einzug gefunden ins klassische Standardverfahren. Die OP-Zeiten sind deutlich länger, als wenn wir normal klassisch operieren. Es ist sehr kostenaufwendig und es wird vor allem zum Beispiel in Deutschland und auch Österreich nicht, es gibt kein Reimbursement dafür, für diesen Mehraufwand, was allein der Roboter kostet. Vor allem, weil der Roboter auch noch nicht gezeigt hat, dass er irgendwelche Vorteile hat oder besser ist als die klassische Operation. Was KI betrifft, gibt es hochinteressante Ansätze in der gesamten Versorgung. Ich habe mit einer Forschungsgruppe gemeinsam mich damit beschäftigt, wie wir zum Beispiel das Nierenversagen, also die Schädigung der Niere durch einen herzchirurgischen Eingriff, wie man den womöglich möglichst präzise vorhersagen kann. Das Interessante ist, das waren relativ große Kohorte mit fast 8000 Patienten und da hat dann ein AI-Modell sozusagen errechnet, unter welchen Bedingungen kann man vorhersehen, dass ein Patient ins Nierenversagen geht. Die Hürde aber ist, dass man solche Erkenntnisse dann in den klinischen Alltag integriert. Das heißt, ich sage immer durchs Retroskop, ja, also rückblickend sind wir alle immer natürlich 10-mal schlauer als vorher, weil das hat man ja kommen sehen und das wussten wir damals schon. Aber das wird schwierig, dass man da die geeigneten Programme findet. Stichwort Einführung und Umsetzung einer elektronischen Patientenakte in allen Bereichen ist natürlich ein heißes Thema. Und da, dass dann solche Algorithmen erkannt werden, das heißt nicht nur aus Laborwerten werden Daten in diese AI eingespielt, sondern auch Daten aus der Intensivpflege, dem Blutverlust des Patienten, in welchem anderen klinischen Status ist er, welche Vorerkrankungen bringt er mit. Da gibt es mittlerweile sehr gute Prädiktionsmodelle, die aber im klinischen Alltag nicht umgesetzt werden, weil die Vernetzung einfach fehlt oder auch das Geld fehlt, solche Softwareprodukte so weit zu entwickeln, dass man wirklich im Alltag davon profitiert, dass man ein Ampelsystem bekommt, das einen warnt, dass hier eine Komplikation auftreten könnte.
Du hast es geschafft, die Liegedauer deiner Patientinnen und Patienten im Schnitt um 2,9 Tage zu verkürzen. Durch welche Maßnahmen ist dir das gelungen?
Also da muss man dazu sagen, das war ein hochselektives Gut an Patienten. Das heißt, es betrifft Patienten, die einer Katheterklappenintervention zugeführt werden. Und da hat eine Gruppe mit einer Firma gemeinsam ein Programm hochgezogen, dass man sich überlegt hat, was sind die wichtigsten Faktoren, die die Liegedauer beeinflussen, vor allem von einer Patientengruppe, die 85 und plus ist. Und da haben wir gesehen, dass die Vorbereitung, die Information des Patienten, die Information der Angehörigen des Patienten ganz, ganz entscheidend ist. Und dann natürlich eine exakte Planung des Eingriffes, ein strukturiertes Follow-up, eine tägliche Visite, die genau alle möglichen Risikopunkte abhakt, sodass man den Patienten durch den ganzen Prozess einer Herzklappenintervention innerhalb von 4-5 Tagen behandeln kann. interessanterweise die größte Hürde dabei ist, die Familien mit einzubinden, dass man sagt, der Patient kriegt am Mittwoch eine neue Katheterklappe und er geht aber am Samstag nach Hause. Das in die Köpfe der Angehörigen reinzukriegen, ist oft nicht erwünscht. Ja, also das ist ganz, ganz heiß, weil da auch viele ein soziales Problem in die Klinik verlagern und sagen, jetzt ist die Mutti erst einmal aufgehoben in der Klinik. Und dazu sagen, nein, das Wichtige ist, so rasch wie möglich zurück in den Alltag. Ja. Wir vermeiden zum Beispiel eine Vollnarkose, wir implantieren diese Klappen im Wachzustand. Es gibt nur Lokalanästhesie am Zugangsweg, damit die Patienten möglichst keine Schädigung, vor allem zerebral, vor allem nicht Verwirrtheitssyndrome entwickeln und so weiter und so fort, dass die Patienten zügig wieder nach Hause kommen. Ich vergleiche es manchmal in Aufklärungsgesprächen auch mit Oldtimern. Ja. Da geht es nicht darum, dass der wieder auf die Autobahn linke Spur mit 200, sondern möglichst rasch wieder auf die Straße und mit 80 über die Landstraße sollte reichen. Und da wollen die Leute ja auch eigentlich wieder hin.
Ferdinand, ich danke dir sehr für dieses besonders spannende Gespräch. Ich würde mein Herz immer in deine Hände legen und vielen Dank.
Vielen Dank.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.